ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Wie sieht unsere Welt eigentlich in 100 Jahren aus? Wenn wir ehrlich sind, stellen wir uns diese Frage eher selten. Wir stecken meistens viel zu sehr im Hier und Jetzt und fühlen uns zwischen Problemen wie Krieg, Klimakrise und Kontostand eingeklemmt. Da ist es gar nicht so leicht, einen Schritt raus und den Kopf frei zu machen für Visionen, für Zukunftsvisionen. Aber es gibt sie, sogar künstlerisch umgesetzt. Und um diese Zukunftsvisionen geht es heute. Es ist schon enorm, was wir in den letzten 100 Jahren erreicht haben. Wir können eingefrorene Lebewesen wieder erwecken, Körperteile und Organe austauschen, Computerprogramme für uns denken und Elvis für ein Konzert wieder auferstehen lassen. Gleichzeitig haben wir Menschen in den letzten 100 Jahren auch einiges zerstört, zum Beispiel Regenwälder und Tierarten ausgerottet und eine Klimakrise heraufbeschworen. Und wie wird es mit uns weitergehen? Dieser Frage sind Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit männlichen und weiblichen Wissenschaftlern nachgegangen. Sie stellen ihre Zukunftsvision jetzt gerade im Museum Giersch aus, das zur Frankfurter Goethe-Universität gehört. Fixing Futures heißt die Ausstellung, mit Ideen und Visionen für eine mögliche Zukunft. Und meine Kollegin Tanja Küchle hat ihre Eindrücke davon mitgebracht.
Die Sonne brennt. Eine schwarze Scheibe umrahmt von flackernden Flammen. Es sieht aus wie eine Sonnenfinsternis. Der Grund, um ein Leben auf der Erde weiterhin zu ermöglichen, haben die Menschen die Sonne verdunkelt. Sie führen ein Leben in Finsternis und sehnen sich nach Licht und wärmenden Sonnenstrahlen. In der Videoarbeit von Guinola Wagon wurde mit Hilfe von KI real, was heute auch in Wissenschaft und Politik tatsächlich ernsthaft diskutiert wird. Die technologische Beeinflussung der Sonneneinstrahlung, das sogenannte SRM, Solar Radiation Management. Die Risiken sind laut Wissenschaftlern hoch. Gleichzeitig aber auch der Wille von Unternehmen und Regierungen, die Technologie vielleicht doch einzusetzen. Die Direktorin des Museum Giersch, Ina Neddermeier.
Das ist ja immer auch die Frage, können uns Technologien retten? Können diese schnellen Fixierungen, deswegen ja auch der Ausstellungstitel Fixing Futures, können die uns wirklich retten oder brauchen wir nicht eigentlich grundsätzliche Veränderungen?
So riesig wie unsere Technologiegläubigkeit erscheint auch der menschliche Wunsch und Wille, lieber technologisch das Klima zu beeinflussen als durch Verzicht oder durch sinnvolle Restriktionen für umweltschädliche Unternehmen. Dahinter stecke auch der Wunsch, so Direktorin Neddermeier, die Zukunft zu kontrollieren, sie in gewisser Weise mit technologischen und wissenschaftlichen Methoden festzuschreiben. Doch die Zukunft lässt sich nicht vorherbestimmen. Daraus ergibt sich ein Spannungsverhältnis, das die Ausstellung Fixing Futures tiefgründig analysiert, indem sie wissenschaftliche und künstlerische Perspektiven zusammenbringt. Viele Künstlerinnen und Künstler sind selbst Wissenschaftler oder kennen sich aus mit den aktuellen Forschungserkenntnissen. Sie erfinden mit und in ihrer Kunst Bilder für die komplexen Inhalte. Ein wichtiger Mehrwert.
Von daher hat natürlich Kunst die Möglichkeiten, auch bestimmte Ideen zu visualisieren, zu imaginieren. Und in dem Moment, wo es Bilder dafür gibt, wird es natürlich auch viel greifbarer für die Menschen.
Earthbed etwa ist ein ziemlich greifbares Beet mit Erde und Skulpturen. Von Blockadia Tiefsee, einem Offenbacher Kollektiv von Menschen und Würmern. Das Wurmkompostprojekt stehe für einen bewussten, produktiven Umgang mit unseren Ressourcen, erläutert Kollektivmitglied Ulrike Markus.
Dass es sich nicht mehr unterscheidet in Abfall, sondern die Würmer, die das gemeinsam wieder aufbereiten und gemeinsam wieder neue Ressourcen schaffen.
Würmer erschaffen Humus, eine unverzichtbare Basis des Lebens auf der Erde, kostbar und fragil, die wie so viele Ressourcen immer knapper wird. Der Kompost, der dafür während der Ausstellung extra in einem Workshop mit Interessierten angelegt wird, soll nicht nur den Diskurs erden, sondern auch den Funken oder besser die Würmer weitertragen. Die eine Zukunft gibt es nicht. Das sei wichtig, sich bewusst zu machen, sagt Kuratorin Laura Domes und erläutert das Ziel der Ausstellung.
Mögliche Zukünfte zu zeigen und das Nachdenken darüber zu stärken, dass Zukünfte nicht einfach so passieren, sondern gestaltet werden von uns.
In der Ausstellung finden sich viele Ansätze, die tatsächlich auch Lösungsideen für drängende Zukunftsprobleme ins Spiel bringen. Geradezu revolutionär mutet die Idee des Kollektivs Superflux an. Ihre virtuell erzeugten Algenfarmen sind ästhetisch anzusehen. Aber Algen binden auch CO2, ganz natürlich, produzieren Sauerstoff, verhindern Küstenerosion und sind zudem ein überaus gesundes Nahrungsmittel. Leider sind Algenfarmen aufgrund von Regularien bisher nicht mehr als eine Zukunftsvision. Wer will, kann das als Aufruf verstehen, sich zusammenzutun, um unsere Zukünfte schon heute aktiv zu gestalten.
Die Zukunft hat uns Menschen schon immer fasziniert. Seit Generationen erzählen wir uns Geschichten darüber, wo und wie wir einmal leben werden. Unter Wasser, auf fremden Planeten oder körperlos nur noch als Gedankenenergie. Oder wird die Zukunft eher bedrohlich? Werden wir zwischen KI, Klimakrise und Kriegen zerrieben werden? 14 Comiczeichnerinnen haben sich Gedanken gemacht, wie die Welt in 100 Jahren aussehen könnte, haben Utopien und Dystopien erdacht und gezeichnet, und herausgekommen ist eine unglaublich spannende, abwechslungsreiche Comic-Anthologie. The Future Is heißt sie, herausgegeben von der Journalistin und Übersetzerin Lilian Pitan, und klar, dass ich von ihr noch mehr zu diesem Comic-Projekt wissen wollte. Frau Pitan, mir selbst kommen ja die besten Ideen unter der Dusche oder beim Puzzeln. In welcher Situation hatten Sie die Idee zu diesen Zukunftsvisionen im Comic?
Die Idee ist mir ehrlich gesagt ursprünglich auf dem Fahrrad gekommen. Ich bin morgens durch Berlin geradelt zur Arbeit und habe überlegt, Carlsen hatte mich schon angefragt, sie wollten eine Anthologie machen mit Comiczeichnerinnen. Es gab aber eigentlich noch kein richtiges Thema. Es war nur der Plan, dass es Zeichnerinnen sein sollten. Und ich saß auf dem Fahrrad und habe darüber nachgedacht, was ich gerade mit meinem Mann beim Frühstück besprochen hatte, nämlich Sci-Fi im Comic und was es da alles für spannende Vorbilder gibt. Und dann dachte ich mir so auf dem Fahrrad, ja, warum eigentlich nicht? Eine Anthologie mit Zeichnerinnen, die muss ja dann sich nicht ums Thema Feminismus drehen. Ne? Das ist ja eigentlich das, was immer alle erwarten. Dann ist das Buch Pink, es geht um Feminismus und die Frauen sind eigentlich wieder in der gleichen Schublade drin, weil Männer zum Beispiel müssten ja keine Anthologie zum Thema Männlichkeit immer per se machen. Ne? Und dann dachte ich mir, ach ja, warum eigentlich nicht Sci-Fi? Das war gerade der Moment, wo ChatGPT gelauncht wurde und alle total begeistert oder verängstigt waren von KI. Und ich dachte mir, das ist doch ein gutes Thema, da hat jeder irgendwas zuzusagen.
Und wie kam die Idee, dass es unbedingt Frauen sein sollten? Haben Frauen eine andere Sicht auf die Welt oder warum gerade Frauen?
Das war eine Idee des Verlags ursprünglich. Dazu muss man sagen, dass ja die Comic-Szene bis, sage ich mal, vor 10 Jahren schon sehr männlich dominiert war oder auch allgemein in der Wahrnehmung immer noch sehr männlich dominiert ist, obwohl es eigentlich mittlerweile ganz viele spannende Zeichnerinnen gibt, die auch nicht nur sehr viel Erfolg haben beim Publikum, sondern auch mit Preisen ausgezeichnet werden. Und diese Vorstellung, dass die Männer die Comic-Szene beherrschen, die ist eigentlich schon längst nicht mehr richtig. Aber der Verlag dachte sich, okay, man muss das jetzt schon nochmal richtig zeigen. Wir machen eine Anthologie und stecken da 14 der interessantesten Zeichnerinnen rein, die so in den letzten Jahren neu dazugekommen sind. Dann ist es auch vielleicht ein ganz guter Ansatz für Menschen, die die Comic-Szene entdecken wollen, die deutsche Comic-Szene nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen. Mit so einer Anthologie hat man dann eigentlich eine ganz gute Vorlage, um weitere Autorinnen und Autoren zu entdecken.
Aber nur noch mal für mein Verständnis, der Verlag hatte die Autorinnen schon ausgesucht. Also das war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ach Mensch, ich habe da eine Idee und ich könnte mir schon vorstellen, dass die und die und die und die mitmacht. Also das waren Vorgaben vom Verlag.
Nein, der Verlag hatte sich nur die Idee ausgedacht, eine Anthologie mit Zeichnerinnen, und ich habe dann mit 2 Redakteurinnen des Verlags zusammen die Autorin ausgesucht. Also wir hatten natürlich eine längere Liste, wir haben einfach erstmal alle draufgeschrieben, die uns dreien interessant erschienen. Und haben dann ein bisschen aussortiert, geschaut, dass es sehr, vor allem, dass es unterschiedliche Zeichenstile sind, dass es nicht zu sehr immer in die gleiche Richtung oder die gleiche Schule geht. Und haben dann mehrere angefragt und geschaut, wer hat eigentlich auch Zeit, das zu machen. Ne? Weil die Anfragen, die liefen im Frühjahr und der Comic sollte im Sommer fertig sein. Und da musste natürlich auch klar sein, dass die Zeichnerin Zeit haben, das in den Monaten zu machen. Also insofern hatten wir natürlich eine längere Liste, als es am Ende geworden ist. Aber wir haben zu dritt dann diese Auswahl getroffen.
Okay, dann werden wir jetzt mal konkreter. Wie wird denn die Zukunft in 100 Jahren aussehen? Was haben sich die Künstlerinnen da ausgedacht, wenn sie vielleicht so 2, 3 Beispiele haben?
Eine sehr interessante Geschichte ist, finde ich, gerade auch die erste von Bea Davis, einer italienischen Zeichnerin, die beste aller Welten. Da geht es um eine KI, die für die Menschen in der Zukunft die beste Welt suchen soll, nachdem nämlich eigentlich die Erde schon relativ zerstört ist. Und die Frage ist, wo können Menschen jetzt eigentlich noch weiter überleben? Und die KI versucht dann, indem sie durch verschiedene Universen, Welten und Zeiten reist, einen Ort zu finden, wo die Menschheit weiter überleben kann. Findet dann auch so einen Ort, und anstatt dann aber ihrem Programmierer zu sagen, wo der ist und wie man dort leben könnte, merkt sie eigentlich, dass dieser Ort so schön ist, dass sie gar nicht will, dass er von der Menschheit Menschheit in der Zukunft weiter besiedelt wird und klickt sich dann sozusagen aus diesem Experiment. Also das geht sehr stark darum, dass eine KI in dem Sinne dann eigentlich auch gewisse menschliche Züge entwickelt und Gefühle hat und plötzlich nicht mehr das machen will, wofür sie eigentlich programmiert ist.
Und auch eher ein schönes Beispiel, ne? Ich habe den Eindruck, bei den anderen sieht es eher düsterer aus.
Ja, genau. Das gibt natürlich andere. Zum Beispiel Alles ist möglich von Katja Fouquet, einer Berliner Zeichnerin. Das spielt in Berlin in einer total apokalyptischen Zeit eigentlich, wo die ganze Stadt versumpft ist. Alles ist verdreckt, mit Chemikalien verseucht. Und die Menschen, die nicht geschafft haben, sich besser zu stellen in der Zeit davor, die müssen dann durch so Verkäufe von Körperteilen eigentlich, müssen sie dann überleben. Und die Bessergestellten, die beuten sie eben einfach gnadenlos aus. Und es ist eigentlich ein totaler Überlebenskampf ausgebrochen in einer verseuchten Welt.
Waren Sie denn überrascht über die Ergebnisse, über die Geschichten, die dann letztendlich rauskamen?
Ja, schon teilweise. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht noch mehr Geschichten gibt, die stärker sich mit Technologie beschäftigen, weil das einfach in der Zukunftsdebatte eines der großen Themen ist. Es gab aber auch einige, die wirklich sich eher auf so zwischenmenschliche Beziehungen bezogen haben, in einer Art Wüstenwelt, in der die Gesellschaft eigentlich zusammengebrochen ist, so Mad Max-mäßig. Aber dann ging es eben weniger um den Zustand der Welt als eher um den Zustand der Menschen da drin und wie sie miteinander leben können. Das fand ich interessant. Es gab schon auch viele natürlich traurige oder düstere Geschichten, allerdings auch nicht nur. Es waren einige dabei, die fand ich, hatten schon so einen eher interessanten, positiven Unterton oder zumindest haben sie klar gemacht, es kann in der Zukunft auch einiges besser werden oder es kann gut gehen. Es muss nicht alles nur ganz dunkel werden. Das ist, finde ich, im Gesamten in dem Buch eine ganz gute Mischung. Also das ist jetzt nichts, was man liest, wo man danach nicht mehr schlafen kann.
Sie selbst sind Journalistin, Übersetzerin und kuratieren auch Ausstellungen, haben also normalerweise sehr viel mit Texten zu tun. Trotzdem haben Sie sich hier jetzt für eine bildlastige Form, nämlich den Comic, entschieden. Warum denn das?
Ich arbeite eigentlich schon ganz lange mit Comics. Ursprünglich habe ich Literaturwissenschaft studiert, das stimmt. Das ist sehr textlastig oder da ist der Text eigentlich das Kunstprodukt an sich. Ich bin dann aber, weil ich Romanistik Französisch studiert habe, über französische Bekannte im Erwachsenenalter wieder auf den Comic gestoßen, der ja in Frankreich als Kunstform sehr anerkannt ist und habe dann gemerkt, es gibt wahnsinnig viele tolle Comics und Graphic Novels für Erwachsene, die eigentlich sehr literarisch sind und die man viel stärker noch mit einbeziehen sollte in Kulturjournalismus und Literatur. Theorie und habe dann einfach angefangen, viele Comics zu lesen und wurde recht schnell, weil es noch ein kleines Feld ist oder es nicht viele Experten gibt, die sich so damit beschäftigen, habe ich dann schnell viele Anfragen bekommen, Ausstellungen zu kuratieren oder Bücher zu lektorieren oder zu übersetzen und habe mich dann sozusagen spezialisiert darauf.
Spannende Geschichte, spannendes Vorhaben. Aber jetzt noch die letzte Frage. Wie ist denn Ihre Zukunftsvision? Also was denken Sie, wie der Alltag im Jahr 2125 aussieht?
Ich muss sagen, ich bin großer Fan von der Serie Futurama, die für mich eigentlich eine gute Verbindung schlägt zwischen Dystopie und Utopie. Also in der Zukunft gibt es natürlich viele Missstände. Das Leben ist nicht einfach. Man muss vielleicht einen Job machen, der doof ist oder lebt auf einem Planeten, der nicht toll ist. Aber gleichzeitig gibt es auch viele spannende Gadgets. Es gibt viele Entwicklungen, die positiv sind. Man hat Roboterfreunde und das ist alles irgendwie auch recht lustig, um durch den Weltraum zu schippern.
Lilian Pittern war das, die Herausgeberin der Comic-Anthologie The Future Is, in der 14 Künstlerinnen ihre Version von der Welt in 100 Jahren veröffentlicht haben. Zufälligerweise haben sich Schülerinnen und Schüler eines hessischen Gymnasiums ganz ähnliche Gedanken gemacht. Für ein Buchprojekt mit dem Westend Verlag durften 40 Jugendliche kreativ werden und aufschreiben, wie die Welt in Zukunft aussehen könnte. Wobei es für dieses Gedankenspiel auch noch ein extremes Ausgangsszenario gab. Anna Spieß zum Buchprojekt 2125, die Zukunft der Menschheit.
Wir schreiben das Jahr 2125. Es kommt zum Super-GAU. Der Mega-Rechner, auf dem alles Wissen gespeichert ist, fällt aus. Die Welt ist offline. Bücher, Filme und Dokumente gibt es nicht mehr. Alles ist vor Jahren digitalisiert worden. Klingt ein bisschen gruselig, finden auch die Schülerinnen und Schüler des Marburger Gymnasiums Philippinum. Sie haben sich in einem Buchprojekt mit genau diesem Szenario auseinandergesetzt. Die 19-jährige Mai ist eine von ihnen.
Also ich habe mich auf die Religion sowie auf die Wissenschaft konzentriert und habe mir halt eben überlegt, wie das Ganze nach dem großen Computerausfall aussehen würde und ob das eben wieder sich genauso entwickeln würde, wie es jetzt ist. Oder ob sich da halt grundlegend was dran ändern würde. Und da bin ich halt auch dann zum Schluss gekommen, dass die Wissenschaft sehr wahrscheinlich so wieder weiter bestehen wird, wie sie jetzt ist, und die Religion aber eben ein bisschen einen anderen Weg geht.
Das Buch heißt 2125, die Zukunft der Menschheit, und erscheint im Westend Verlag. 40 Jugendliche haben mitgeschrieben. An einem festen Termin, ähnlich wie in einer Klausur, haben alle ihre Aufgabe bekommen und hatten dann 2 Stunden Zeit zu schreiben. Einfach drauf los, ohne Vorbereitung oder Vorgaben. Auch die 19-jährige Sinja hat sich intensiv mit diesem Zukunftsszenario auseinandergesetzt.
Ja, ich habe viel dran gedacht, was ich machen würde, wenn mein persönliches Handy jetzt wegfallen würde. Und ich habe dann auch viel drüber geschrieben gehabt, dass sich ja sozusagen die Welt so ein bisschen auch spalten würde. Also die Menschen würden sich sowas zurückwünschen. Also sie würden diesen Megarechner zurückhaben wollen. Und manche Menschen würden sich dann eben denken, sie wollen sowas auf gar keinen Fall wieder, weil sie eben gemerkt haben, was diese große Digitalisierung eben mit uns Menschen gemacht hat.
Verleger Markus Karsten erklärt, wie es überhaupt zu der Idee kam.
Das Ganze ging damit los, dass wir Besuch hatten von einer Autorin, die uns darüber berichtete, dass angefangen wurde, Bibliotheksbestände von Universitäten, aber auch von städtischen Bibliotheken, dass die digitalisiert werden. Da ging hier bei uns die Fantasie los, dass es ja möglicherweise so ist, dass dann das Wissen, was jetzt noch in Büchern gespeichert ist, nach dieser Digitalisierung möglicherweise nicht mehr da ist.
Das wollte der Verlag in einem Buch beleuchten. Die Zusammenarbeit mit dem Marburger Philippinum entstand dann eher per Zufall. Lehrer Christian Steiner hatte ein Buch des Verlags im Unterricht behandelt. Dann hat er den Verlag angeschrieben und gefragt, ob er mit seinem Jahrgang den Verlag mal vor Ort besuchen könnte, auch im Hinblick darauf, dass sich die Schülerinnen und Schüler nach dem Abi beruflich orientieren müssen.
Das heißt, wir sind dann dort zum Verlag gefahren an einem Tag, und während die Schüler dort im Gespräch saßen, kam dann der Verleger auf mich zu und sagte, wir wollten schon immer mal gerne mit Schülern zusammen ein Buch machen. Das wäre eigentlich doch genau die richtige Sache für euch.
In dem Buch erscheinen die verschiedenen Szenarien einzeln für sich, so wie die Schülerinnen und Schüler sie verfasst haben. Es gibt zum Beispiel einen Lexikon-Eintrag, aber auch Erzählungen mit Dialogen. Jeder steht für sich. Verleger Markus Karsten ist auf jeden Fall sehr zufrieden.
Wir haben also auch dystopische Sachen drin. Das gefällt uns hier ziemlich gut. Also im Prinzip könnte man jetzt auch sagen, auf dieser Grundlage würden wir vielleicht nochmal eine zweite Runde drehen und dann nochmal detaillierter fragen, was passiert denn aber jetzt genau hier und was passiert denn jetzt genau da.
Übrigens, nicht alle sehen die Zukunft so negativ. Christine zeichnet eher ein positives Bild. Nostalgie, Kreativität, die Menschen entwickeln wieder DVDs und andere Datenträger zum Anfassen. Sie ist schon gespannt, wenn sie das komplette Buch lesen kann.
Wir wissen, glaube ich, nur, was von uns veröffentlicht wird, weil wir ja in Rücksprache mit der Lektorin waren. Aber ansonsten von den anderen habe ich nichts mitbekommen. Und ich habe auch meinen, glaube ich, jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr durchgelesen. Es wird auf jeden Fall interessant. Ich freue mich.
Wie stellen sich Schüler und Schülerinnen das Leben in 100 Jahren vor? Dieses ungewöhnliche Experiment ist in Zusammenarbeit mit dem Westend Verlag entstanden. Das Buch zum Projekt hat den Titel 2125, die Zukunft der Menschheit, und ist ab 19. Mai im Buchhandel zu haben. Wir haben jetzt schon von verschiedenen künstlerischen Zukunftsvisionen gehört, aber ein Aspekt ist dabei eindeutig zu kurz gekommen. Wie kommunizieren wir eigentlich miteinander in 100 Jahren? Wird es da noch irgendwas wie Radio, Fernsehen, Telefone, Computer oder Zeitung geben? Ich würde dazu gern mal rumspinnen, was in Zukunft möglich, unmöglich oder einfach nur witzig wäre, und habe mir deshalb quasi eine Fachfrau eingeladen, die Direktorin des Frankfurter Museums für Kommunikation, Annabelle Hornung. Frau Hornung, soweit ich weiß, haben Sie ein Faible für das Thema künstliche Intelligenz. Was denken Sie, wird KI in 100 Jahren in unserem Alltag eine Rolle spielen?
KI spielt ja schon eine Rolle, und sie wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile eine Rolle spielen. Ich glaube, dass wir dann einfach die Möglichkeit haben, so eine Art Repräsentanz von uns selbst quasi zu schaffen. Also im Grunde genommen würden jetzt nicht wir beide hier sitzen, sondern wir würden was anderes tun. Vielleicht schon uns ein Feierabendgetränk gönnen, und hier würde eine Repräsentanz sitzen und die würde
Avatar
miteinander
quasi
kommunizieren. Genau, ein Avatar.
Aber wie Sie das gerade sagen, da muss ich an Enterprise denken. Das ist ja jetzt nur, ich sag mal jetzt so 60 Jahre her oder so ungefähr. Aber da sind ja schon viele Elemente drin, wo man damals niemals gedacht hat, dass es das wirklich geben wird. Ne? Diese Interface, wie sie miteinander gesprochen haben, wie sich die Türen geöffnet haben und sowas.
Ja,
genau.
Ja.
Nur das mit dem Beamen haben sie noch nicht hingekriegt. Ne?
Ja, ich glaube, das mit dem Beamen ist das Problem, das Auseinandernehmen der Teilchen funktioniert, nur das Wiederzusammensetzen ist das Problem. Also in dem Bereich Mobilität haben wir noch ganz viel Luft nach oben. Und da bin ich jetzt nicht Expertin drin, aber was das Reisen betrifft, also wenn man heutzutage zum Beispiel auch nach Asien blickt, gibt es ja auch wirklich Schnellzüge, wo man sich nicht vorstellen kann, wie viele Kilometer die in der Sekunde sozusagen zurücklegen. Also das, glaube ich, da ist noch ganz viel Luft nach oben und so wird Reisen auch sein. Ich glaube, mit dem autonomen Fahren werden wir im Grunde genommen uns zurücklehnen können und uns in welches Vehikel auch immer setzen und irgendjemand anderer fährt uns wo auch immer hin. Ich glaube, das wird schon auch kommen. Und bei der Kommunikation, klar, es gibt in Science-Fiction-Serien unglaubliche Technologieideen.
Wie irgendwelche kann man, Chips zum Beispiel.
Chips,
ne?
Genau. Und ich glaube schon, diese Idee, Leute haben vielleicht noch ein bisschen Angst, so diese Cyborg-Idee, ich lasse mir einen Chip einbauen, damit ich dann telefonieren kann, damit ich im Grunde genommen Echtzeitkommunikation haben kann. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Also ich meine, was sind denn die smarten Accessoires anders?
Ist gar nicht mehr so weit weg. Wir haben jetzt schon Chips drin, ja, bei Diabetes oder sowas.
Also oder Krebserkrankungen, genau.
Genau, da kann man das ja gleich noch für die Kommunikation auch nutzen. Sprachgesteuerte Sachen haben wir schon jede Menge. Geht es da noch einen Dreh weiter, was man noch gar nicht denken kann?
Genau, also ich glaube, dass physische Arbeit komplett von KI ersetzt wird. So gerade putzen, reinigen, Pflege vielleicht auch, Dinge tragen, heben, hin und her transportieren. Also, all diese Dinge.
Alles, wo die Ansätze jetzt schon da sind. Ja. Aber nochmal zur Kommunikation. Ja. Also klar, die Tools werden sich ändern, werden sich verbessern, sodass man nicht mehr mit dem Handy vor der Nase rumlaufen muss und Verkehrsunfälle verursacht. Aber die Art der Kommunikation, also wie werden wir miteinander sprechen? Werden wir uns noch besuchen? Gibt es noch Feste, wo man wirklich physisch anwesend ist? Mhm. Solche Sachen. Was denken Sie? Was stellen Sie sich da vor?
Also in meiner sehr optimistischen Zukunftsversion wäre es eben so, dass die Kommunikation oder die Technologien dazu beitragen, unsere Kommunikation zu erleichtern, eben halt auch Möglichkeiten bietet in Bereichen, in denen wir gerade auch eine problematische personelle Situation haben. Ich sage jetzt mal Bildungsbereich, Betreuung und ähnliches, dass man da eben halt auch diese Stellvertreter möglicherweise einsetzen kann. Wie sowas wie, braucht es einen menschlichen Arzt, um dir deine Diagnose erklären zu lassen? Kann das nicht auch eine Maschine, der du alle Fragen der Welt stellen kannst, ja? Und die nicht immer auf die Uhr gucken muss und sagen muss, ja, ich muss jetzt hier zu meinem nächsten Patienten, auch gut. Aber ich glaube, in bestimmten Bereichen ist trotzdem die Fürsorge und dadurch auch die menschliche Nähe in meiner Zukunftsutopie doch immer noch da. Also es gibt auch noch Kommunikation im Analogen, man begegnet sich, man trifft sich, man setzt sich zusammen und spricht miteinander, um Informationen auszutauschen. Vielleicht separiert sich das halt eher ins Private.
Aber wie ist das jetzt mit Nachrichten, Wissensvermittlung? Das ist ja sehr anfällig, sagen wir mal, für Missbrauch auch. Wie werden wir damit umgehen?
Also da müssen wir jetzt sozusagen für in 100 Jahren schon die Grundlagen legen. Manipulation gibt es schon, seit es Menschen gibt, die irgendwelche Dinge aufschreiben oder kommunizieren. Also Bildmanipulation. Ja? Man wählt den Ausschnitt so und so, um die und die Aussage zu treffen. Man schneidet bei Filmen den Anfang und das Ende. Also kennen wir schon, gibt es schon seit einer ganzen Weile. Mit KI hat sich das einfach sehr stark verschärft, weil die Möglichkeiten für viel mehr Menschen gegeben sind, auch wenn man sich nicht technisch so versiert ist, sondern auch Amateure können im Grunde genommen Deepfakes machen. Ja? Und das heißt, da müssen wir jetzt schon ansetzen, dass es eben Grundlagen gibt, eine Regulatorien gibt, Regeln für die Nutzung von KI, vor allem eben auch im Bereich der Medien, wenn es um das Thema Berichterstattung geht, Wahlen, gesellschaftliche Umbrüche und ähnliches, Kriegberichterstattung. Da sozusagen gilt, was ja schon immer galt für Medien, kenne deine Quellen, prüfe deine Quellen. Und wir versuchen eben unseren Gästen halt so ein gewisses Handwerkszeug an die Hand zu geben, indem wir die Mediengeschichte auch nicht nur KI, sondern auch sonst präsentieren, damit man vielleicht für diese zukünftigen Medienwandel gewappneter ist, um nicht eben solchen Desinformationen sofort quasi auf den Leim zu gehen, weil ich glaube, da ist die größte Gefahr. Also die größte Gefahr ist sozusagen in der Misskommunikation oder in der Desinformation der Menschen, die sich eben nur noch über das Digitale informieren und das wird weitergehen.
Aber Entschuldigung, ist das nicht jetzt die eigentliche Utopie, dass wir das weltweit in den Griff kriegen, dass wir da gemeinsame Regeln finden?
Ja, das stimmt. Es ist eine weltweite Utopie, dass wir quasi auch Regulatorien haben für Kommunikation, für Medienberichterstattung. Das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Das sollte man eben mit der heutigen Arbeit schon auch bestreben, dass wir das in 100 Jahren auch noch haben, dass es eben noch Gesetze gibt, die sowas wie Telemediengesetz, Pressegesetz, die DSGVO, die Datenschützen und so weiter. Also weil Kommunikation funktioniert ja nur mit Regeln, auf die man sich gemeinsam verständigt.
Annabel Hornung war das mit ihren Versionen zu unserer Kommunikation in der Zukunft. Und das war HR Info Kultur, heute mit dem Thema Zukunftsvision, unsere Welt in 100 Jahren. Schön, dass ihr uns hier in der ARD Audiothek gefunden habt. Und wenn ihr Spaß daran habt, auch solche Szenarien durchzuspielen, dann empfehle ich den Podcast Mal angenommen vom Tagesschau-Team. So viel für heute. Mein Name ist Yvonne Koch.